Judith ist eine schöne und junge Frau aus dem Volk der Hebräer. Vielleicht wäre sie bedeutungslos geblieben, wäre nicht eines Tages ein Welteroberer, Diktator und Tyrann namens Holofernes gekommen und hätte die Hebräer belagert. Da die Lage hoffnungslos ist und der Untergang der Hebräer sicher, beschließt Judith, ins Lager der Assyrer zu gehen und ihr Volk im Alleingang vor Holofernes zu retten. Getrieben nicht nur von dem Hass gegenüber diesem Unterdrücker, sondern auch von der erotischen Anziehungskraft, die er für sie hat. Diese Anziehungskraft spürt Judith, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Sie entsteht aus der Tatsache, dass er ein scheinbar unüberwindlicher Machtmensch ist. Diese Unüberwindlichkeit reizt sie. So geschieht es denn auch. Judith schläft mit Holofernes und hackt dem nach der Befriedigung sanft Entschlummerten den Kopf ab. Brutal? Eigentlich bewegen wir uns hier auf einer reichlich trivialen Ebene. In jedem zweiten Bond, Konsalik oder Simmel, verführt die schöne russische Agentin den amerikanischen Superagenten nicht nur, um ihn zu besiegen. Sie hat auch etwas von ihm. Auch der Superagent, hier also Holofernes, hat etwas von ihr. Vor allem aber hat der Autor etwas von ihr.
Heppel?
Heppel und Dithmarschen. Die Gestalt Friedrichs Heppels ist eine der reinsten Verkörperungen dithmarschischen Wesens. Eine Ausprägung, die sich nicht nur im Drama seines Lebens bekundet, sondern ebenso sehr in seinen Dichtungen. Denn im Falle Heppels lassen sich Leben und Werk gar nicht trennen, weil das Leben in weitem Ausmaß selbst ein Werk ist, eine Selbstschöpfung, die erst die Voraussetzung für andere Schöpfungen bildet. Nach Heppels Erkenntnis besteht das Wesen der Tragödie in nichts anderem als in der Selbstvernichtung des Individuums um Willen der Idee. Vor die Selbstvernichtung aber war die Selbstbehauptung gesetzt. Und so steht man denn vor dem erregenden Schauspiel, wie der junge Heppel mit einer Hartnäckigkeit ohnegleichen gegen eine Welt von Feinden sich sein Lebensrecht ertrotzt. Was hat das alles mit Dithmarschen zu tun? Dithmarschen ist eine raue Gegend mit tobenden Weststürmen, verregneten Sommern und kalten, nebelverschleierten Wintern. Und diese Rauheit prägt sowohl den Marschbewohner, der auf dem ebenen, dem Meer abgewonnenen Land lebt, wie den, der das höher gelegene Altland der Geest besiedelt. Mit der trotzigen Selbstbehauptung bekommt man das eigentliche Wesen des Dithmarschers zu fassen, das vom jahrhundertelangen Kampf gegen die Naturgewalt des Meeres geprägt ist. Der Kampf des Freistaats gegen eine Welt von Feinden wurde erst möglich, weil die Dithmarscher es gelernt hatten, sich gegen ihren Erzfeind, den blanken Hans der Nordsee, zu behaupten. Daran erinnert Heppel, wenn er in seinem Dithmarschen-Drama schreibt, der Kampf mit dem Meer gibt das Bild für den anderen Kampf. Trotzen kann man nur einer Übermacht, aber das letzte Ziel des Trotzes ist für Heppel stets das tragische Erliegen. Denn es ist etwas im Trotz, was mit seinem Untergang solidarisch ist, weil erst der Untergang mich eigentlich unüberwindlich macht. Mir will scheinen, dass ein Ansatz zu dieser tragischen Weltsicht Heppels schon in seinem dithmarschischen Charakter beschlossen ist. Denn was bedeutet der unaufhörliche Kampf mit der Urgewalt der Natur? Was bedeutet der Anadis als eine tiefste Anerkennung, die auf eine Versöhnung hinzielt? Wenn der Mensch einen Deich errichtet gegen die Sturmfluten, dann will er nicht nur Land und Leute beschützen, sondern zugleich ein Zeichen setzen, das die unaufhebbare Souveränität des Meeres sichtbar macht. Wer auf dem Deich steht, gewahrt beides, die endliche Grenze und die Weite der unbegrenzten Unendlichkeit. Dass der Mensch die Natur beherrschen könne, diese Wahnsinnsidee des technischen Titanismus, wird keinen Dithmarscher überzeugen können. Er macht sich gegen das Schicksal aufbäumen, wie er will. Einmal wird er sich darein ergeben müssen. Er wird den Gedanken begreifen, den Hebbel in der Judith ausspricht. Was gegen die Natur ist, das ist gegen Gott. Und er wird sich aus dieser Einsicht heraus entschlossen auf ihre Seite stellen, wenn es zu dem Endkampf zwischen der Natur und dem Menschen kommt, der angesagt ist.
Nun, das ist nicht auf unser Mist gewachsen, sondern sind Zitate aus dem Originalbeitrag Gerd Bergfleths für das Programmheft der Freiburger Judith-Inszenierung.
Die Vorhersage für morgen. Östlich der Weser Durchzug starker Bewölkung, jedoch weitgehend niederschlagsfrei. Im übrigen Deutschland sonnig, gebietsweise zum Teil zäher Nebel, zäher Nebel, zäher Nebel, zäher Nebel, zäher Nebel.
Heppel soll also beseelt sein von der Kraft der Dithmarscher. Heppel ist also ein wirklich dithmarsischer Mann.
Ein Mann ist ein Mann ist ein Mann. Eine Frau ist...
ein Weib.
Geistige Selbstbefriedigung aus dem Tagebuch des Dichters.
Das Weib liebt in dem Mann etwas Höheres, das sie zu sich herabziehen will. Darum ist ihrer Liebe immer unfreiwillige Bewunderung beigemischt. Darum hört die Liebe auf, sobald sie erkennt, dass der Mann unter ihr steht. Meine Judith sagt, wenn alle Männer in der Gefahr nicht sehen, als die Warnung, sie zu vermeiden, dann hat ein Weib das Recht erlangt auf eine große Tat. Sie sieht also nicht über den Mann und über sein größeres Recht hinweg.
You see, I got it. Yeah, there is, it's me, I overlapped it, so you can erase that. Yes, that's easy.
Ich weiß nicht, ob ich wusste wirklich nicht, ob ich lachen sollte oder weinen. Ich meine, also den Tränen war ich nicht besonders nah, muss ich zugeben. Aber zum Lachen war mir eigentlich auch nicht. Es war so, dass mich das eher nachdenklich machte, beziehungsweise es ließ mich die Stirn runzeln. Ja.
Am Anfang, irgendwann in der Mitte, tauchte er mal wieder auf und am Ende, auf jeden Fall, wurde es also auch wieder aus dem Schnürbrunnen ein riesiger Rahmen runtergelassen, der die Sicht in die Bühne einschränkte.
Also dieses Guckkasten.
Genau, die Guckkasten-Effekt der Bühne verdoppelte und verstärkte. Und sodass eigentlich von jedem Platz aus die Sicht auf das, was hinter diesem Rahmen passierte, immer eingeschränkt war. Also egal, ob man jetzt unten gesessen hat oder oben gesessen hat, die Perspektive war immer irgendwie eingeschränkt. Es gab gar keine völlige Einsicht. Also was wir zum Beispiel von oben gesehen haben, wie die Leute hinter dem Rahmen herumliefen und was da auf dem Boden lag, konnten wiederum die nicht sehen, die unten saßen.
Ja. Also die Perspektive, auf die kommt es natürlich mal wieder.
Ja, es kommt dabei auf die Perspektive an und eben auf den Effekt, dass etwas durchinszeniert ist, von dem alle immer nur Teile sehen können.
Ihr habt eben Ulla und Helge gehört, die sich mit uns die Judith-Aufführung angesehen haben. Zwischen Lachen und Weinen keine Einsicht möglich, keine Synthese oder gar eine abschließende Beurteilung des Stücks. Das trifft den Punkt. Deshalb möchten wir jetzt einige Stimmen, einige Ansichten zu Gehör bringen. Wir sprachen mit Elisabeth Kiederlen vom Frankfurter Stadtmagazin Pflasterstrand, mit Karl Hegemann, Dramaturg am Freiburger Stadttheater und eben mit Helge und Ulla.
Beate telefonierte mit Frau